Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Heute eine Sendung, in der eher zufällig der Osten Deutschlands die zentrale Rolle spielt. Ganz zufällig natürlich auch wieder nicht. Wir schauen auf das Erbe der DDR-Architektur in unserer Reihe Wendepunkte und auf die Erwartungen der Kulturinstitutionen vor der Wahl in Sachsen. Aber dass der Osten Deutschlands auch in den Blick gerät, wenn es um die auswärtige Kulturpolitik geht, das ist nicht unbedingt zu erwarten. Die Literaturwissenschaftlerin Sigrid Weigel hat im Auftrag des Instituts für Auslandsbeziehungen ein Konzept für eine künftige Ausrichtung der auswärtigen Kulturpolitik geschrieben, die gerade erheblich aufgewertet wurde. Sogar eine eigene Staatsministerin gibt es, Michelle Müntefering. Ich habe Sigrid Weigel gefragt, ob man für ein solches Konzept nicht erst einmal klären müsste, was sie eigentlich leisten soll, die auswärtige Kulturpolitik.
Ich denke, dass genau diese Frage eigentlich im Moment reflektiert wird. Einfach aufgrund der Situation, dass durch die Globalisierung sich die Voraussetzungen nicht nur für Außenpolitik, sondern auch für auswärtige Kulturpolitik eben doch erheblich verändert haben. Und die Kulturpolitik ist ein Teil der Außenpolitik, die eben nicht auf der Ebene von Diplomatie zwischen Staaten stattfindet, sondern die sich sorgt um die Veränderung der Lebensweise, Arbeitsweise und auch der kulturellen Praktiken und Aktivitäten aufgrund der Globalisierung. Sie hat auch in den letzten Jahren zahlreiche globale ordnungspolitische Ziele hinzugewonnen, wie etwa Krisenintervention oder Krisenprävention. Also diese Ausweitung und Aufwertung reagiert auf veränderte Verhältnisse.
Sie stellen der aktuellen auswärtigen Kulturpolitik kein wirklich gutes Zeugnis aus. Im Gegenteil, Sie...
Moment, ich muss sagen, ich habe kein Gutachten zur bestehenden
auswärtigen
Kulturpolitik gemacht. Das kann ich gar nicht. Das bräuchte eine Evaluierung von einer ganzen Gruppe. Sondern ich war angefragt, Überlegungen für eine langfristige Rekonzeptualisierung unter veränderten Bedingungen zu formulieren.
Und das haben Sie aber sozusagen in Abgrenzung zur bestehenden auswärtigen Kulturpolitik getan. Und da sagen Sie schon, es ist nicht gut, im Ausland zum Beispiel aufzutreten für Menschenrechte und Demokratie als eine Art Aufklärer oder gar Erzieher. Das habe Deutschland in der Vergangenheit oft getan.
Ja, was ich sage, ist, dass das Problem der auswärtigen Kulturpolitik ist eigentlich die deutsche nationale Innenpolitik. Weil der Glaubwürdigkeitsverlust der auswärtigen Kulturpolitik hat damit zu tun, dass die deutsche Politik ja immer mehr abweicht, sowohl in ihrer Brüsseler Politik als auch in ihrer nationalen Politik, von formulierten globalen Zielen wie klimapolitische Ziele oder auch die Einhaltung etwa von Sozialstandards oder Arbeitsrecht in der Förderung etwa der Agrarpolitik in der EU. Also es geht eigentlich um die Frage, inwieweit die Ziele, die formuliert werden, dass die natürlich auch gedeckt werden müssen durch die Politik im Innern oder sie werden gemessen am Zustand der gelebten Demokratie, der gelebten Einhaltung von Menschenrechten in Europa.
Damit drehen Sie aber doch die Vorzeichen eigentlich so ein bisschen herum, denn in der Vergangenheit hat man die Kulturpolitik, unterstelle ich jetzt mal, eher als so eine Art Hilfspolitik für die Wirtschafts-
genau.
und die Außenpolitik betrachtet. Das heißt, Sie sagen jetzt, wir müssen erstmal unser Haus in Ordnung bringen und dann können wir nach außen auch kulturpolitisch wirken.
Ja, und ich gehe aber einen Schritt weiter. Ich sage, dass die Expertisen aus der auswärtigen Kulturpolitik in den anderen Ressorts regelförmig verankert werden müssten, weil das Wissen, was die Akteure im Ausland einfach angesammelt haben, fruchtbar gemacht werden könnte, auch für den Diskurs im Innern.
Das beziehen Sie auch auf Ostdeutschland, auf die Bewohner der ostdeutschen Bundesländer.
Genau.
Sie sagen, sowohl die Migranten als auch die Ostdeutschen fühlen sich als Bürger zweiter Klasse.
Das haben Umfragen und soziologische Untersuchungen sehr klar herausgearbeitet. Und das führt ja im Effekt zu einer Desintegration. Und das sieht man etwa bei den gebürtigen Türken oder aus der Türkei kommenden Deutschen, die hier leben, dass etwa in der dritten Generation eine stärkere Orientierung wieder zu ihren sogenannten Herkunftsländern stattgefunden hat. Also eine Desintegration zu beobachten ist. Und dasselbe sehen wir ja auch in Ostdeutschland 30 Jahre nach der Wende.
Wenn ich Sie richtig verstehe, versuche ich mal zusammenzufassen, dann bedarf es einer Neudefinition unseres eigenen Selbstverständnisses, eben nicht mehr die Nationalkultur oder irgendetwas Deutsches, sondern eher aufs Menschsein bezogen?
Es gibt in meiner Studie eine ganz ausführliche Passage zu einer Analyse dieses Mythos von der deutschen Kulturnation und der deutschen Nationalkultur. Diese Ideen der Leitkultur und der deutschen Nationalkultur sind tatsächlich eine Konstruktion, die im 19. Jahrhundert überhaupt erst hergestellt worden ist. Deutschland selber hat eine sehr interessante, plurale Geschichte und überhaupt keine einheitliche nationale Herkunft. Und diese Diversität in der eigenen Geschichte stärker zu reflektieren, wäre ja auch eine hervorragende Voraussetzung dafür, um mit den kulturellen Differenzen, mit denen wir nun mal konfrontiert sind. Und Deutschland wird ein Einwanderungsland, ob das den Menschen gefällt oder nicht, das ist einfach eine Tatsache. Also müssen wir Wege finden, um gut damit umzugehen.
Die Literaturwissenschaftlerin Sigrid Weigel über die zukünftige Gestaltung der deutschen auswärtigen Kulturpolitik. Was sie angesprochen hat, dass im Osten Deutschlands mancher sich als Bürger zweiter Klasse fühlt, das sieht auch Ben Kaden so, der selbst in der DDR geboren wurde. Er hat gerade die Texte zum Buch DDR-Architektur des Fotografen Hans Engels geschrieben. In unserer Reihe Wendepunkte vorher, nachher habe ich mit ihm über das Erbe der DDR-Architektur gesprochen. Aber worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir von DDR-Architektur sprechen? Gibt es die?
Ich denke schon, dass es die gibt. Es ist die Architektur im Prinzip, die seit Gründung der DDR bis zu ihrem Ende, also von 1949 bis 1990, entstanden ist. Ob es da spezifische Sachen gibt oder nicht, das ist eine Abwägungssache. Es gab viele Parallelentwicklungen, das sieht man in Berlin ganz deutlich, dass zum Beispiel die Moderne sich in beiden Teilen auch im Konkurrenzverhältnis ausgeprägt hat. Aber ich denke schon, dass man von einer DDR-Architektur sprechen kann als Bezugsgröße.
Und man hat ja offensichtlich auch ähnliche technische Gestaltungsprinzipien gehabt. Also die Charta von Athen mit der typischen Funktionstrennung von Arbeiten und Wohnen, das gab es hüben wie drüben.
Ja, genau. Also die Architekturgeschichte ist ja nicht vergessen worden. Es ist bloß sehr interessant zu sehen, wie die politische Einflussnahme über die Jahre dann stattfand. Also man begann ja, das sieht man in Berlin sehr schön, auch in der Nähe der berühmten Stalinallee oder Karl-Marx-Allee, mit einem sehr aufgelockerten Neuaufbau der Stadt, mit der sogenannten Wohnzelle Friedrichshain. Am bekanntesten sind die beiden Laubenganghäuser vom Kollektiv Ludmilla Herzenstein, die 1949, 1950 fertiggestellt wurden. Und danach gab es dann diese Wende hin zu dieser sogenannten Zuckerbäcker-Architektur, also der nationalen Bautradition. Und man sieht das dann gleich hinter den Laubenganghäusern mit dem Hochhaus an der Weberwiese. Das läutet sozusagen diese zweite Phase. Die erste war ja sehr, sehr kurz, der DDR-Architektur ein.
Da hat man sich an der Sowjetunion orientiert.
Genau, das war die Vorgabe. Was man aber sehr schön sieht, ist auch, dass es da Parallelen gab. Also das Degewo-Hochhaus hier in Berlin-Schöneberg am Innsbrucker Platz ist im Prinzip das Bestpendant zum Hochhaus an der Weberwiese. Man kann in Berlin das immer wunderschön in der Parallelentwicklung so weiterverfolgen.
Und die sehen dann auch ähnlich aus?
Ja, die sehen schon unterschiedlich aus, aber sie sind von der Baumasse ähnlich und sie sind von der Intention auch ähnlich. Es ist allerdings dann wirklich zum Kampf der Systeme gekommen, der vorwiegend auch über die Presse ausgetragen wurde. Das ist sehr spannend nachzuvollziehen. Natürlich wurde das nicht in West-Berlin für den Arbeiter gebaut. So hat das das Neue Deutschland dann geschrieben und der DDR-Baukultur baut halt für die Arbeiterklasse und ermöglicht Leuten jetzt großzügige Wohnungen, die sich sonst nie eine hätten leisten können.
Ja, diese politisch-ideologische Ausrichtung hat ja möglicherweise auch Folgen gehabt für die Möglichkeiten, die man als Architekt überhaupt hatte in der DDR. Wenn der Formalismusverdacht über allem steht und möglicherweise da Eitelkeiten im Spiel sind und nicht das Volkswohl, dann ist das möglicherweise eine Architektur, die dann auch von der Regierung nicht geschätzt wird.
Ja, das blieb dann aber meistens auf der Ebene der Entwürfe. Also was jetzt nicht geschätzt wurde, wurde gar nicht realisiert. Eitelkeiten gibt es natürlich bei Architekten sowieso, das ist ja ganz grundständig so. Aber wenn man sich das im Detail anschaut, sieht man schon, dass auch viele Freiräume dann genutzt wurden. Es sind also auch Bauwerke entstanden, die an internationalen Schulen wieder anschließen konnten. Die Moderne kam ja dann wieder. Also man sieht es ja sehr schön in der Karl-Marx-Allee, dieser erste Bauabschnitt bis zum Strausberger Platz und dann der zweite Bauabschnitt, der verlängert wurde bis zum Alexanderplatz. Das sind ganz unterschiedliche natürlich Architektursprachen, die da realisiert wurden. Und das ist ja ein sehr schönes Beispiel, wie sich die Dinge dann über die Zeit verändert haben.
Da kehrt die Sachlichkeit zurück.
Da kehrt die Sachlichkeit zurück, die dann auch natürlich ihre Wirkung auf die sogenannte Typenbauweise hat, die ja dann prägend war ab den 70er Jahren, vor allen Dingen in den Großwohnsiedlungen, in den neuen Wohngebieten, wo wirklich jedes Gebäude typisiert war. Deswegen sehen diese Wohngebiete auch sehr, sehr ähnlich aus, egal ob man sich denn in Rostock befindet oder in Zwickau. Diese Stile waren schon sehr nah aneinander angelehnt.
Das führt uns geradewegs zur verpönten Platte, zum Plattenbau, das industrielle Bauen, das aber doch vielleicht auch beides war. Also einerseits Effizienzprogramm, aber andererseits auch bewusster Ausdruck von Modernität, oder?
Da war auch sehr viel aus der Not geboren beim Plattenbau. Es ist schon sehr bewundernswert, wie ästhetische Merkmale abgerungen wurden, auch besonders durch die Bekunstung, dass man also Mosaike angebracht hat oder mit bestimmten Kacheln dann Muster an die Wände gebracht hat. Aber es ist eigentlich eher funktional-technisch vorgegeben, dass man diese Gebäude wirklich sehr leicht industriell in großer Stückzahl errichten kann.
Was man dann sieht, auch in dem Buch, das ist eine Reihe von Gebäuden, die tatsächlich vielleicht nicht experimentell sind, aber doch sehr eigenartig. Der Fernsehturm auf dem Alexanderplatz, den die meisten kennen werden, aber auch das Rundkino in Dresden, das so heißt, weil es genau diese Form auch hat. Das neue Gewandhaus in Leipzig, das so eine Art postmoderner Bau ist. Wenn man da mal zusammenfassen will, kam bei mir so der Gedanke auf, dass was trotzdem alle vereint, alle diese Gebäude ist, dass sie eine ungeheure Zuversicht ausstrahlen. Ist das vielleicht einer der Kernpunkte dieser DDR-Architektur?
Ja, die DDR selbst war ja eigentlich durchweg ein Versprechen auf die Zukunft, die dann kommt. Also dieser Aspekt Zuversicht ist sicherlich richtig. Es ist immer ein utopisches Element. Die genannten Gebäude hatten aber zugleich ganz stark auch repräsentative Zwecke. Die DDR hatte diese Sehnsucht nach Weltniveau, so hat man das immer genannt, ob das im Sport war oder halt auch in anderen Kulturbereichen, wie man das am Gewandhaus dann sieht. Das ist dann wirklich ein Gebäude, das Weltqualität haben musste, damit man damit repräsentieren kann. Man wollte eher zeigen, wir können das auch, wir können auf diesem Niveau bauen.
Jetzt gibt es das Ende der DDR natürlich und damit auch ein Ende natürlich dieses politischen, dieses staatlichen Bauens. Kein vollständiges Ende, aber es gibt doch eine viel stärkere Beteiligung von privaten Bauherren, die auch ganz andere Interessen haben als der Staat. Also zum Beispiel, wenn sie ein Kaufhaus bauen oder ein Bürohaus in der Innenstadt, dann eher an Rendite interessiert sind. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ist das tatsächlich das Ende einer Ära gewesen? Hat sich da viel verändert in den Städten?
Natürlich hat sich sehr viel verändert, weil sich die Vorzeichen im Prinzip umgekehrt haben, von dem absolut kontrolliert gesellschaftlichen Bauen hin zu einem privat organisierten Bauen. Aber das Interessante ist ja das Bauen in diesem Bestand. Und es ist nicht nur die Architektur, die da hervorsticht, sondern vor allen Dingen auch der DDR-Städtebau. Die Stadtanlagen, die überdauern im Prinzip die einzelnen Gebäude.
Das heißt, dass stärker als die Architektur eigentlich das, was bleibt, die Stadtplanung ist?
Das würde ich jetzt so sagen, tatsächlich. In der Breite wird sich sicherlich eher die Stadtstruktur erhalten, weil sich natürlich Städte verändern. Es werden Gebäude entfernt, es werden neue Gebäude gebaut, es werden Lücken geschlossen. Und das Interessante ist jetzt, wenn wir diese Debatten sehen zur Erhaltung der DDR-Architektur oder des baulichen Erbes der DDR, dann müssen wir uns fragen, was wollen wir eigentlich erhalten? Wollen wir die Gebäude im Rohzustand erhalten oder wollen wir das erhalten, was noch da ist? Oder wollen wir eigentlich Erinnerungen erhalten? Aus meiner Sicht finde ich es wichtig, dass man die Lesbarkeit tatsächlich dessen, was geschehen ist, dessen, warum diese Gebäude da stehen und wie die Gebäude da standen, dass man das erhält. Es sind Erinnerungsräume, das darf man auch nicht vergessen. Also, dass sehr viele Leute, natürlich mich eingeschlossen, sehr viele Erinnerungen an diese Stadtgestaltung, an diese Gebäude haben. Und das sind natürlich auch biografische Marker, die in der Stadt stehen. Wenn diese Marker zerstört werden, überformt werden, abgerissen werden, dann macht das auch oft etwas mit den Erinnerungen oder mit der Wahrnehmung der Erinnerungen der Personen, die davon betroffen sind. Deswegen würde ich sagen, in dieser Richtung ist Sensibilität eigentlich auch noch ein wichtiger Aspekt.
Was uns zu einem ganz aktuellen politischen Thema führt, nämlich dem Gefühl vieler Ostdeutscher, nicht ernst genommen zu werden. Also da könnte man sozusagen auf städtebaulichen und denkmalpflegerischen Gebiet dafür arbeiten, dass vielleicht dieses Gefühl nicht mehr so dominiert.
Ja, das fügt sich in einen ganz übergreifenden Prozess natürlich, dass bestimmte Aspekte erstmal in den 90ern radikal entwertet wurden, auch natürlich von ostdeutscher Seite. Das war auch das Selbstbild, was selbst dekonstruiert wurde, was dann aber nach und nach wiederkam. Und das ist etwas, was jetzt stärker zunimmt. Das beobachte ich ganz stark, dass dann auch so nostalgische Elemente mit eine Rolle spielen, dass man also sehr stark an einzelnen Gebäuden hängt, um die auch kämpft. Und das vielleicht aus einer globalen Perspektive jetzt schon fragwürdig ist, ob das unbedingt dieses Objekt denkmalschutzwürdig ist, aber biografisch, individuell oder auch für stadtgesellschaftliche Deutungen ist es vielleicht sehr wichtig. Und das hat nicht unbedingt in jedem Fall etwas mit der architektonischen oder bautechnischen Qualität zu tun.
Ben Kaden, Mitarbeiter des Buchs DDR-Architektur, das gerade im Prestel Verlag erschienen ist. Das Gespräch können Sie wie alle Wendepunkte unserer Reihe nachhören in der Rubrik Wendepunkte auf deutschlandfunk.de. Vor den Wahlen in Brandenburg und Sachsen schauen wir hier bei Kultur heute auf die Erwartungen der Kulturinstitutionen dort. Denn die Kultur ist zum politischen Streitpunkt geworden. Die Süddeutsche Zeitung hat heute unter dem Titel Kampffeld Kultur eine Chronologie veröffentlicht von Versuchen der politischen Rechten, Einfluss auf kulturelle Institutionen zu nehmen oder sie zu diskreditieren. Mit Blick auf einen möglichen Erfolg der AfD bei der Wahl in Sachsen am Sonntag geht die Frage an Christoph Dittrich, den Generalintendanten der Theater Chemnitz. Macht er sich Sorgen um die Freiheit der Kunst?
Die mache ich mir durchaus. Wenngleich ich auch wieder einschränken möchte, dass ich im Augenblick das Gefühl habe, dass wir in einer Demokratie leben und dass deren Instrumente auch funktionieren und dass es nicht gut wäre, das schlecht zu reden. Gleichwohl leben wir in einem Umfeld, das neu ist, das rauer geworden ist und das ist durch diese Möglichkeiten des Populismus, auch Unwahrheiten zu verbreiten, des Extremismus, dieser Absolutheit von Meinungen, die vertreten werden, besteht schon auch diese Sorge, ob es irgendwann einen Zugriff auf die Freiheit der Kunst und der Meinungsvielfalt geben wird.
In der heute veröffentlichten Chronologie kommt Chemnitz vor mit einer anonymen Bombendrohung im November 2018 gegen ein Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet. Wie sehen Sie die Stimmung in der Stadt?
Die Stimmung in der Stadt unterscheidet sich bestimmt gar nicht grundlegend von der Stimmung in vielen anderen deutschen Städten. Wir haben am Theater zum Beispiel noch keine direkte Beeinflussung politischer Art irgendwelcher Richtung erfahren, nur ganz partiell in Social Media Dingen, aber wirklich nicht flächendeckend. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass in Chemnitz ja seit dem letzten August, September viele Dinge wirklich in der gesamten Gesellschaft verhandelt werden und gar nicht so bezogen auf die Kultur. Die Kultur spielt eine wichtige Rolle, die Kunst, das ist richtig. Aber sehr viel wird dort wirklich in der gesamten Gesellschaft besprochen und verhandelt.
Sie haben es erwähnt, die Ausschreitungen, die es vor einem Jahr gegeben hat und die Diskussion anschließend, die jetzt gerade noch mal neu aufgeflammt ist, zur Frage, ob es dort Hetzjagden gegeben hat. Es gab ja geradezu eine Regierungskrise in Berlin wegen dieser Diskussion. Angeblich gibt es aktuell eine Art Terrorisierung des ortsansässigen Fußballvereins FC durch Rechte, schreibt jedenfalls die Chemnitzer Bild-Zeitung heute unter der Überschrift Die widerlichsten Fans Deutschlands. Machen Sie sich auch Sorgen um das Bild der Stadt Chemnitz in der Öffentlichkeit?
Diese Sorgen mache ich mir persönlich sehr, und zwar nicht seit heute, sondern natürlich spätestens seit den Ereignissen im letzten August und September. Und zusätzlich zu unserem eigentlichen Spielplan, zu unserem Auftrag, ist dort ein zusätzliches Standbein hinzugekommen, sich darum zu bemühen, in die Gesellschaft noch direkter hineinzuwirken. Was ist eigentlich los mit der Verständigung in der Gesellschaft und welches Bild geben wir ab? Es ist ganz wichtig, zwei Säulen dort zu sehen. Es gibt wirklich Probleme, gerade eben auch aus diesem Fußballumfeld, die mit Extremismus und furchtbaren Dingen zu tun hat. Dagegen ist etwas zu unternehmen, das ist nicht hinzunehmen. Und auf der anderen Seite geht es nicht an, dass die breite Bevölkerung, die eine ganz wunderbare Arbeit leistet, ein wunderbares Leben lebt, dort in Haftung genommen wird durch diese Gruppen, die sich dort ein furchtbares Bild abgeben. Beides muss man ins Auge fassen, es schließt sich gegenseitig nicht aus.
Wie können Sie denn programmlich zum Beispiel darauf reagieren? Ich habe im Spielplan gesehen, Sie planen für die nächste Spielzeit ein Stück zur wackelig gewordenen Grundordnung, so heißt das, mit dem Titel Feindliche Übernahme. Aber es ist ja nicht damit zu rechnen, dass die Kreise, aus denen die Kritik kommt, zu Ihnen ins Theater kommen.
Da haben Sie absolut recht. Und das trifft auch diesen Punkt, den ich vorhin nannte, eines direkteren und offeneren Hineinwirkens in die Stadtgesellschaft über das, was auf unseren Bühnen passiert, hinaus. Natürlich ist zunächst unser Spielplan in jedem Punkt ein Appell an das Humane, an die Differenzierung, an das Zulassen der Analyse, an Zulassen von Widersprüchen, das Aufnehmen und eben nicht das Verurteilen. Das steht schon mal fest. Und darüber hinaus beteiligen wir uns bei sehr vielen Dingen, die eben auch Menschen erreichen, die nicht unbedingt zu unserem Publikum zählen. Es passiert sehr viel in der Öffentlichkeit mit einem Raum, der hier in Chemnitz Open Space genannt wird, wo die Kunstsammlung sich sehr engagiert haben, an einem wichtigen Ort in der Nähe des Karl-Marx-Kopfes Veranstaltungen durchzuführen, Open Airs, viele andere Dinge, wo es einfach einen Anlaufpunkt gibt für Menschen, die eine Haltung zeigen wollen, die sich artikulieren möchten, die überprüfen möchten, wer sind wir denn eigentlich hier in unserer Stadt?
Sie haben gesagt, dass diese Themen in Chemnitz offensichtlich noch stärker als in anderen Städten öffentlich verhandelt werden, eben gerade wegen der Ereignisse vor einem Jahr. Wie ist denn Ihr Gefühl bei dieser öffentlichen Verhandlung? Ist das eine positive Entwicklung, sodass die gespaltene Gesellschaft vielleicht wieder ein Stückchen weiter zusammenrückt?
Ja, ich habe den ganz großen Willen, das positiv zu sehen. Es ist ein Wesensmerkmal der Demokratie, dass sie diese Unterschiedlichkeit aushalten muss, dass einfach auch ein Auftrag entsteht, zu argumentieren, zu analysieren, zu werben. Gleichwohl räume ich ein, dass es einfach auch sehr schwer ist. Das wissen alle Menschen, die sich so festgelegt haben, die sich entschieden haben, wieder neu zu öffnen. Das ist etwas sehr Schweres, aber gleichwohl denke ich, es ist der einzige Weg und der richtige. Und er zeichnet uns ja gerade als Demokraten aus, dass er eben zu gehen ist, dieser Weg.
Christoph Dittrich, Generalintendant der Theater Chemnitz. In den Kulturmeldungen mit Maja Elmreich geht es jetzt um Literatur im Doppelpack.
Ja, denn nun steht fest, dass am Mittag des 10. Oktober, wie bei einer Zwillingsgeburt, mit nur wenigen Minuten Abstand die Literaturnobelpreisträger 2018 und 2019 in Stockholm verkündet werden. Nach dem skandalbedingten Aussetzen im vergangenen Jahr wird die Schwedische Akademie also zwei gewichtige Literatennamen bekannt geben. Die weltweite Aufmerksamkeit werden sich die beiden dann wohl teilen müssen. Ein bisschen so war es heute Vormittag auch beim Festakt in Weimar. Bei der Goethe-Medaille allerdings hat die Mehrfachvergabe Tradition. Die Preisträger sind in diesem Jahr der deutsch-türkische Schriftsteller Doğan Akanlı, der mongolische Verleger Engbert Rosen und die iranische Künstlerin Shirin Neshat, die allerdings nicht persönlich an der Verleihung teilnehmen konnte, heute am 270. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe. Mit der Goethe-Medaille werden besondere Verdienste um den internationalen Kulturaustausch gewürdigt. Der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, sagte bei den Feierlichkeiten in Weimar, die drei Preisträger thematisierten durch ihre Arbeit ohne Rücksicht auf mögliche persönliche Gefährdung oder eigene Nachteile das Spannungsfeld gesellschaftlicher Wirklichkeit zwischen Beeinflussung und Mündigkeit, Ignoranz und Debattenkultur, Unwissenheit und Bildung. Die Verleihung der Medaillen stand in diesem Jahr unter dem Titel Dichtung und Wahrheit und Thüringens Kulturminister Benjamin Emanuel Hoff schlug bei seiner Rede den Bogen in das Jahr 1989.
Die friedliche Revolution, die friedlichen Revolutionen waren in einem sehr, sehr starken Maße ein Aufbruch in die Selbstbestimmung der Aneignung von Wahrheit und der Widerstand gegen eine aufgezwungene Täuschung, Verdrehung von Wahrheit. Und wenn wir in diesem 30. Jahr der friedlichen Revolution über Dichtung und Wahrheit sprechen, dann hängt das ja auch damit zusammen, dass wir 30 Jahre nach diesen friedlichen Revolutionen uns in einem gesellschaftlichen Diskurs befinden, in dem viele Menschen sich overused, but underinformed fühlen.
Thüringens Kulturminister, heute bei der Verleihung der Goethe-Medaillen in Weimar. Und dort bleiben wir noch, denn der Kulturausschuss in Weimar hat einen neuen Vorsitzenden. Am Montag bereits wurde Rudolf Kessner von Bündnis 90 Die Grünen mit 9 von 10 Stimmen zum Ausschussvorsitzenden gewählt. Die AfD, der der Vorsitz nach den bisher gültigen Usancen zugestanden hätte, hatte auch auf Nachfrage keinen Kandidaten, keine Kandidatin aufgestellt. Allein die Möglichkeit der Besetzung durch die AfD hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Der parteilose Weimarer Oberbürgermeister Peter Kleine kommentierte den Wahlausgang mit den Worten, das Ergebnis stimme ihn zufrieden. Offiziell fertig ist der Neu- und Umbau des Gebäudes für die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin-Kreuzberg. Rund 60 Millionen Euro haben die Arbeiten gekostet. Im kommenden Frühjahr wird der Bau an die Stiftung übergeben. Dann soll im Laufe eines Jahres die neue Dauerausstellung realisiert werden. 3000 Quadratmeter Platz bietet das neue, alte Gebäude, das in den 1920ern als Vergnügungszentrum errichtet worden war. Ob man am umstrittenen Namen Deutschlandhaus festhalten wird, das ist allerdings noch nicht entschieden.
Das war Kultur heute. In den Informationen am Abend geht es nach den Nachrichten gleich unter anderem um den Plan des britischen Premiers Boris Johnson, das Parlament vor dem Brexit-Termin in einen Zwangsurlaub zu schicken. Ich bin Jörg Biesler. Ihnen einen guten Abend.